Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Christian, hast du schon Weihnachtsgeschenke gekauft?
ja, doch. Morgen ist ja immerhin Weihnachten. Vielleicht hören manche die Folge ja dann auch schon während des Weihnachtsfests. Also ich bin gut vorbereitet. Ja, ich habe natürlich meine 10.000 Euro Sachbezugs-Debitkarte genutzt, um damit Weihnachtsgeschenke zu kaufen, um damit mich bei jedem Weihnachtsgeschenk gefreut, dass ich jetzt auch noch einen kleinen Steuervorteil für mich nutze.
Da soll es aber nicht drum gehen heute, denn wenn einem das Geschenk nicht gefällt, dann kann man ja mal mit seinen Verwandten, da ist ja manchmal die Stimmung eh nicht so gut an Weihnachten, schon mal über die vorweggenommene Erbfolge sprechen. Oder wenn man vorausschauende, Onkel, Tante, Väter, Mütter hat, die natürlich hier auch den Podcast hören, dann macht es Sinn, sich schon vor dem Ableben, jetzt hoffen wir mal, dass alle hier das Weihnachtsfest gut überstehen, aber schon vor dem Ableben, vielleicht sogar mehr als 10 Jahre davor, schon mal Gedanken zu machen, ob man eventuell mal schon mal die Erbschaft plant, dass der Vaterstaat nicht so viel davon abbekommt. Und darum soll es heute gehen. Wie ist es denn bei dir, Christian, in der Beratungspraxis? Wird da viel über die vorweggenommene Erbfolge jetzt kurz vorm Weihnachtsfest gesprochen?
Ja, also doch, tatsächlich habe ich das immer mal wieder gehabt, dass da diese Gespräche innerhalb des Jahres dann auch mit uns als Steuerberater geführt werden und dann so die Rückmeldung kam, ja, da können wir ja dann mal über Weihnachten mit den Eltern drüber reden. Deswegen jetzt auch hier die Folge, vielleicht nützt es ja noch dem einen oder anderen, da mal das Gespräch zu führen. Das klingt jetzt vielleicht so, als ob das irgendwie eine eigennützige Sache wäre, dass man vielleicht schon vorher an das Vermögen der Eltern kommt. Aber eigentlich geht es ja wirklich darum, auch Steuern zu sparen, weil gerade die Erbschaftssteuer oder auch eben die Schenkungssteuer, die kann ja doch schnell relativ hoch sein. Und deswegen, ja, ist es auf jeden Fall ratsam, wenn man ein gewisses Vermögen hat, da im Vorfeld drüber zu sprechen, wie man das optimieren kann. Eben zum Beispiel durch die sogenannte vorweggenommene Erbfolge, also bevor jemand stirbt, einfach schon das Vermögen an bestimmte Personen zu verteilen, vielleicht bestimmte Steuerbegünstigungen zu nutzen. Da gibt es tatsächlich einige und ja, ich würde sagen, die sollten wir heute mal darstellen, Fabian. Vielleicht sollten wir mal damit anfangen, wie stark greift denn eigentlich diese Schenkungssteuer oder Erbschaftssteuer zu? Ist das so, dass man sagen kann, oh, ist ja gar nicht so viel, geht schon, ja? Oder ist das ein beträchtlicher Betrag? Wie würdest du das sagen?
Ja, es kommt halt darauf an, von wem man was geschenkt oder vererbt bekommt. Zwischen Ehegatten, ja, da ist es ein relativ hohen Freibetrag von 500.000 Euro. Für die Kinder dann 400.000 Euro. Ja, es geht dann aber schon relativ schnell runter. Was ich persönlich ganz interessant finde und auch so ein bisschen, ja, zum Teil schwierig, dass man zwischen Geschwistern nur 20.000 Euro an Freibeträgen hat, alle 10 Jahre wohlgemerkt gelten diese Freibeträge. Also Christian, ob jetzt du mir was schenkst oder mein nicht vorhandener Bruder, da gibt es denselben Freibetrag. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ist eigentlich schon ein bisschen schade. Also wenn der Bruder oder die Schwester jetzt einem eine Wohnung schenken will, vielleicht sogar nachdem er die vielleicht selber irgendwie geerbt hat, dann ist es schon schwer mit diesem Freibetrag von 20.000 Euro und spricht auch dafür, dass man sich ja mal mit der vorweggenommenen Erbfolge auseinandersetzen sollte.
Ja, auf jeden Fall, gerade weil natürlich, du sprichst es gerade an, Immobilien, ja, wenn du jetzt eben eine kleine Wohnung in München erbst oder so oder einfach aufteilen willst, wie auch immer, da bist du natürlich schnell in sehr hohen Beträgen. Ne? Da reichen ja für so ein klassisches Einfamilienhaus reichen ja die 400.000 Euro oft gar nicht aus. Das ist ja auch so ein bisschen so die Idee, dass man sagt, okay, diese Freibeträge zwischen Eltern und Kindern zum Beispiel mit 400.000 Euro sind so hoch, dass man so das klassische Einfamilienhaus da vererben kann. Das reicht ja in vielen Fällen gar nicht mehr, einfach weil die Preisentwicklung auch so zugenommen hat und diese Freibeträge seit Ewigkeiten nicht angepasst wurden. Und ja, dann kommt man eben schnell in die Situation, dass man vielleicht eine Erbschaftssteuer zahlen muss, wenn dann doch jemand verstirbt und dann die Erbschaft eintritt oder wenn man es eben übertragen will, ohne sich das gut zu überlegen, dass man eine Schenkungssteuer zahlen muss. Und hier sind natürlich die Steuersätze auch gar nicht mal so niedrig, ja. Da kommt es darauf an, in welcher Steuerklasse man ist. Also ob man jetzt zum Beispiel Eltern-Kind, das ist dann die Steuerklasse 1, oder ob man anderweitig verwandt ist, wie eben zum Beispiel Großeltern und Enkel, das wäre dann Steuerklasse 2. Oder wenn man eben nicht so richtig miteinander verwandt ist, das wäre dann die Steuerklasse 3. Und da sind eben die Steuersätze ja auch ganz unterschiedlich. Beispielsweise geht es los mit einem 7%igen Steuersatz in der Steuerklasse 1, also bei Eltern und Kindern zum Beispiel, da fängt es mit 7% an, das kann man ja noch akzeptieren, ja, geht dann aber auch schnell los, hoch Richtung 11% ab 300.000 Vermögen, 15% ab 600.000, 19% ab 6 Millionen, 23% ab 13 Millionen und 27% ab 26 Millionen und dann ist man bei 30% und in der schlechtesten Steuerklasse 3 zum Beispiel, wo man eben jetzt, die eben gilt für Leute, die überhaupt nicht miteinander verwandt sind, geht es sofort los bei 30%, auch bei geringem Vermögen, was da eben übertragen wird und geht dann hoch bis zu 50%, wenn man über 13 Millionen Euro überträgt oder vererbt bekommt.
Ja. Und ja, machen wir vielleicht da ein kleines Beispiel. Also wenn ich jetzt irgendwie 1 Million Euro von meiner Mutter beispielsweise geschenkt bekomme. Idee, Genuss bin ich nie gekommen.
Hört sie zu, oder?
das mag sein, aber 1 Million Euro hat sie, glaube ich, übrig. So, dann hat man einen Schenkungssteuerfreibetrag von 400.000 Euro an das Kind. Das heißt, 600.000 Euro müssen versteuert werden und da ist man dann schon auch in der Schenkungssteuerklasse 1 bei 15%, das heißt 90.000 Euro Steuern werden da fällig. Hört sich jetzt erstmal nicht so viel an, sondern 9% in dem Beispiel, aber man muss natürlich auch sehen, dieses Geld wurde ja schon mal versteuert, also um 1 Million Euro verschenken zu können, muss man erstmal knapp 2 Millionen eingenommen haben in Deutschland. Von dem her ist ja das schon versteuertes Geld und wie du richtig gesagt hast, wenn ich halt jetzt von meinem Kumpel was geschenkt bekomme, selbst wenn es nicht so viel ist, ja, aber über dem Schenkungssteuerfreibetrag von 20.000 Euro ist, dann bin ich halt schon mit einem Steuersatz von 30% beim Start, ja, schon wirklich sehr gut dabei. Vielleicht noch zur Ergänzung, bei Enkelkindern gibt es einen Freibetrag von 200.000 Euro alle 10 Jahre, außer die Eltern sind da schon gestorben, dann gibt es auch 400.000 Euro, bei Urenkel 100.000 Euro und wenn es auf der andere Richtung geht, wenn ich jetzt meiner Mutter was schenken würde, ja, dann hat man einen Schenkungssteuerfreibetrag von 20.000 Euro, außer man vererbt was, dann sind es 100.000 Euro. Habe ich das jetzt richtig zusammengefasst?
Ich glaube, bei der Mutter, das wäre dann sozusagen dein Elternteil, da hast du meines Erachtens 100.000 Euro. Gar richtig, du hast das richtig gesagt, im Fall des Todes, ne? Genau, richtig.
Ja. Genau. Und dann bei anderen, ja, nicht Neffen, was ich, Stiefeltern, Schwiegereltern, ist dasselbe Freibetrag wie auch bei den Geschwistern, ja, 20.000 Euro und ein fremder Dritter kann man da genauso viel steuerfrei schenken, nämlich auch 20.000 Euro. Und jetzt gibt's aber einige Gestaltungen, wie man eben diesen Schenkungssteuerfreibetrag vielleicht mehrfach nutzen kann, vielleicht, dass man ihn gar nicht so braucht oder ihn erhöht. Lass uns doch da mal eingehen. Ich glaube, das Einfachste ist eben, diese Freibeträge alle 10 Jahre schon zu nutzen, also nicht irgendwie mit 90 dann auf die Idee zu kommen, Vermögen beispielsweise vom Vater an den Sohn zu übertragen, sondern vielleicht schon mit 50, 60, 70, 80, 90 Jahren, also mehrfache Schenkungen zu machen, da man eben alle 10 Jahre diesen Freibetrag nutzen kann.
Genau, das ist ja so die einfachste Gestaltung, die sich natürlich auch total aufdrängt, ja, dadurch, dass die Freibeträge alle 10 Jahre von neuem beginnen, dass man einfach schon frühzeitig anfängt, das Vermögen zu übertragen und auf jeden Fall eine schlaue Möglichkeit. Da könnte man ja auch überlegen, beispielsweise, wenn man Vermögen an die Kinder übertragen will, ja, dann und man hat jetzt ein großes Vermögen zur Verfügung, dann reichen ja vielleicht die 400.000 Euro nicht aus. Dann könnte man aber schon wieder sagen, okay, wenn die Eltern noch eben beispielsweise verheiratet sind, dann kann ja jeder von denen auch diesen Freibetrag von 400.000 Euro nutzen. Das heißt, man könnte dann schon mal 800.000 Euro an die Kinder übertragen, alle 10 Jahre. Und da kommt man ja dann schon, damit kann man ja schon etwas anfangen, ja, vielleicht in vielen Fällen. Und genau, also das ist, glaube ich, die erste sehr sinnvolle Möglichkeit.
Ja, und da kann natürlich schon einiges zusammenkommen, wenn jetzt jeder 400.000 Euro schenken kann von den Eltern. Oder hat man vielleicht sogar mehrere Kinder, ja, und man nutzt es alle 10 Jahre, kann man ja hochrechnen. Ja, wenn jetzt 800.000 Euro alle 10 Jahre geschenkt werden, man macht das irgendwie 3-mal und hat vielleicht sogar dann noch mehrere Kinder. Also kann er vielleicht sogar 1,6 Millionen bei 2 Kindern übertragen. Da können schon über so eine einfache Gestaltung mehrere Millionen eben steuerfrei verschenkt werden, bevor es dann zum Erbfall kommt.
Mhm. Was würde man denn jetzt machen, wenn man eine reiche Großmutter hat, ja, die eben jetzt Vermögen verteilen will und die sagt aber, okay, meine Kinder, die sind vielleicht selbst schon gut ausgestattet und ich als Großmutter möchte aber meine Enkel bedenken. Und da ist ja jetzt das Problem, dass man für die Enkel nur einen Freibetrag hat für 200.000 Euro und wenn die Großmutter vielleicht schon Urenkel hat, dann hat man nur einen Freibetrag von 100.000 Euro, ja. Das heißt, die Großmutter kann natürlich jetzt nur diese Beträge steuerfrei an ihre Enkelkinder bzw. Urenkelkinder übertragen. Und jetzt könnte man natürlich eins machen, jetzt könnte man ja hier darüber nachdenken, okay, dann mache ich eben eine Kettenschenkung. Dann schenke ich eben das Geld, was eigentlich für meinen Enkel oder Urenkel gedacht ist, schenke ich dann eben erstmal meinen Kindern. Ja, das sind natürlich in dem Moment dann die Eltern der Enkelkinder, die eigentlich das Geld bekommen sollen. Dann schenke ich das denen erstmal. Da habe ich ja einen Freibetrag von 400.000 Euro und die sollen dann das Geld weitergeben an die Enkelkinder. Und in diesem Fall kommt eben dann auch der wiederum größere Freibetrag zur Anwendung, weil dann ja auch wieder die Eltern das Geld an die Kinder weitergeben. Und das nennt sich eben im Steuerrecht Kettenschenkung. Hat jetzt nichts mit einer Halskette oder so zu tun, ja. Ist einfach nur das Vorgehen, dass man das Vermögen, was man übertragen will, nicht direkt an den überträgt, der es eigentlich bekommen soll, sondern eben noch jemanden dazwischen schaltet, der es dann steuergünstiger weitergeben kann. Und letztendlich ist das auch so zulässig, solange eben die Person, die das Geld bekommt, frei entscheiden kann, ob sie es wirklich weitergibt oder nicht. Wenn man jetzt also zum Beispiel als Großmutter hergeht und sagt, ich schenke dir, mein Kind, dieses Geld, damit du es an meine Enkelkinder weitergibst, würde das Ganze eine Kettenschenkung sein, die eben steuerrechtlich nicht anerkannt wird oder einfach dazu führt, dass gleich die Freibeträge, die niedrigeren Freibeträge zur Anwendung kommen, die man eben hätte, als hätte man das Geld direkt an die Person weitergeleitet, also an die Enkel, die es letztendlich auch bekommen sollen. Hier muss man also immer aufpassen, wenn man so eine Schenkung über weitere Personen macht, dass man dann einen Vertrag schließt, bei dem eben derjenige, der dazwischen geschalten wird, das Geld auch wirklich frei verwalten kann. Ja, also jetzt nicht dazu gezwungen wird, das Geld tatsächlich weiterzugeben.
Ja, also da wäre nochmal wichtig, dass eben, du hast es schon erwähnt, aber das ist schon wichtig, dass halt der dazwischen ist, wirklich frei über das Geld verfügen kann, ja, um eben so einen Gestaltungsmissbrauch zu vermeiden. In der Praxis macht man das oft über zwei separate Schenkungsverträge. Was ganz interessant ist, im Jahr 2022 hat der Bundesfinanzhof da klargestellt, dass die bloße Kenntnisnahme des Letztbeschenkten, also jetzt nehmen wir an, man bekommt von der Oma was und der Mittelsmann ist vielleicht der Vater, ja, und man selbst bekommt, soll das eben bekommen, dass die bloße Kenntnisnahme dieses Vorgangs nicht ausreicht, um eben eine Direktbeschenkung nachzuweisen und dementsprechend auch zu einem Gestaltungsmissbrauch führt. Also der Bundesfinanzhof ist da gnädig, aber es muss schon eine Entscheidungsfreiheit in dem Beispiel jetzt vom Vater da sein, wenn es genau interessiert. Das war der Beschluss vom 28. Juli. Kann man sich da mal anschauen, 2022. Also ist möglich. Dann, ja, Christian, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, aber in der Ehe, ich bin ja noch nicht verheiratet, gibt es ja noch die Güterstandsschaukel. Normalerweise ist man ja im in der Zugewinngemeinschaft als Güterstand, aber man kann über eine sogenannte Güterstandsschaukel einen steuerfreien Zugewinn fingieren, hört sich jetzt ein bisschen brutal an, aber im Prinzip ist es ja so. Hast du das schon mal gemacht, Christian? Oder willst du nicht drüber sprechen?
Also ich habe das natürlich schon oft begleitet, ja. Weil du hast es ja gerade, wir hatten das am Anfang schon, ne? Dieser klassische Fall, okay, die Kinder sollen jetzt schon mal beschenkt werden. Und dann stellt man halt fest, okay, man hat 400.000 Euro pro Elternteil. Und oft ist ja die Gestaltung so, noch so das klassische Rollenmodell vielleicht. Ein Partner hat ein Unternehmen und hat viel Vermögen aufgebaut und der andere Partner hat sich vielleicht eher um die Familie gekümmert und deswegen auf dem Papier nicht so viel Vermögen, ja. Und eigentlich lautet ja immer oft auch die Empfehlung in so einem Fall, hey, macht einen Ehevertrag, damit ihr da gegebenenfalls bei einer Ehescheidung nicht in große finanzielle Schwierigkeiten kommt, weil das Unternehmen verkauft werden muss, um den anderen Ehepartner auszuzahlen. Jetzt in unserem Fall hier, dass man die Schenkungssteuer und die Erbschaftssteuer optimieren will, wäre es natürlich eigentlich gut, keinen Ehevertrag zu haben. Weil dann kann man nämlich einfach sich gegenseitig unter Ehegatten Vermögen zukommen lassen, indem man diese Ehegemeinschaft, du hast es gesagt, klassischer Fall ist die Zugewinngemeinschaft. Also wenn man keinen Ehevertrag hat, lebt man automatisch in dieser Zugewinngemeinschaft. Das heißt, alles, was in der Ehe an Vermögen mit aufgebaut wird, wird dann zwischen den Ehegatten geteilt im Fall einer Scheidung oder in dem Fall, dass man freiwillig sagt, jetzt machen wir eben einen Ehevertrag nachträglich und setzen uns in einen anderen Güterstand, nämlich den beispielsweise der Gütertrennung oder der modifizierten Zugewinngemeinschaft, bei der man dann einfach sagt, okay, zukünftig wollen wir diese Vermögenssphären getrennt halten. Und wenn man da also hinein wechselt und vorher in einem anderen Güterstand war, in der Zugewinngemeinschaft, dann muss man sich natürlich Ausgleichszahlungen gewähren, ja, dem Ehepartner, der eben nicht so viel Vermögen aufgebaut hat, der muss eine Ausgleichszahlung bekommen, dafür, dass er jetzt eben auf diesen Anspruch verzichtet, bei einer möglichen Scheidung eben hier ausgezahlt zu werden. Und das Besondere ist eben, dass dieser Anspruch, den man da hat, der ist ja dann keine Schenkung, weil es ist ja ein Anspruch, den man einfach einlöst, ja. Das heißt, hier kann man dann eben zwischen Ehegatten relativ viel Geld, je nachdem wie vermögend die eine Partei geworden ist, schenkungssteuerfrei aufteilen, sodass man dazu beitragen kann, dass die Eheleute etwa gleich reich sind dann ja in dem Moment und damit natürlich auch viel besser in der Lage sind, wiederum die Freibeträge zur Auszahlung an ihre Kinder auszunutzen, ja, weil Was hast du davon, wenn du sagst, du kannst zwar an jedes Kind 400.000 Euro pro Elternteil übertragen, aber ein Elternteil hat gar kein Geld? Ja, das nützt dir dann ja nicht viel. Also musst du erstmal im Schritt davor dafür sorgen, dass beide Ehepartner Vermögen haben. Und das lässt sich halt ganz gut mit der Güterstandsschaukel machen. Das heißt, man kann in den Güterstand, also Gütertrennung zum Beispiel hineinschaukeln. Und schlau ist man natürlich, wenn man danach vielleicht wieder zurückschaukelt in den ursprünglichen Zustand des Zugewinnausgleichs, sodass es dann zukünftig wieder so weitergeht, dass man Vermögen, was dann noch dazukommt in der Ehe, wieder zu gleichen Teilen aufbaut und man dann eben rein theoretisch in einigen Jahren das Ganze nochmal durchziehen kann und den Ehepartner durch einen erneuten Wechsel in einen anderen Güterstand, bei dem dann eben wieder ein Ausgleich erfolgen muss, nochmal ausgleichen, also auszahlen kann. Ne? So kann man natürlich hier sicherstellen, dass es nicht auch noch zu einer Schenkungssteuer, das muss man sich mal vorstellen, ja, unter Eheleuten kommt, einfach dadurch, dass die sich ihr Vermögen aufteilen. Das ist ja schon irgendwie absurd, auch wenn man sagt, hey, wir haben jetzt hier viele Jahrzehnte vielleicht in der Ehe zusammengelebt und jetzt wollen wir unser Vermögen aufteilen, man müsste darauf eine Schenkungssteuer zahlen, ja, das insofern ist das natürlich hier eine ganz gute, sinnvolle Gestaltung, diese Güterstandsschaukel. Und hier vielleicht auch Gestaltungsmissbrauch, ne? Du hattest das gerade schon bei der Kettenschenkung gesagt, gilt natürlich hier auch, wenn man jetzt zum Notar geht und einfach sagt, okay, wir machen jetzt einen Ehevertrag, zukünftig leben wir nicht mehr in der Zugewinngemeinschaft und danach verlässt man den Raum und geht direkt wieder rein und macht mit der nächsten Urkunde löst das Ganze wieder auf, Da sind, glaube ich, die Chancen ganz groß, dass das Finanzamt da was dagegen hat und vielleicht diesen Gestaltungsmissbrauch anwendet und das dementsprechend nicht anerkennt. Da sollte man vielleicht schon ein paar Wochen, noch besser Monate oder vielleicht sogar Jahre dazwischen Zeit lassen, damit das hier nicht zum Bumerang wird und man nicht anerkannt wird.
Ja.
Ich hätte noch einen draufzusetzen.
Ja, hau raus.
Tja, also wenn einem das jetzt auch nicht reicht, ja, wenn also die Vermögensunterschiede zwischen den Eheleuten so groß sind, dass sie also mit dem Ehevertrag nicht weiterkommen, ja, vielleicht haben ja auch beide Eheleute Vermögen aufgebraucht oder man hat eben vielleicht von Anfang an einen Ehevertrag gehabt, sodass sich diese Möglichkeit gar nicht ergibt, über diese Güterstandsschaukel Vermögen hin und her zu transferieren. Kann ja auch so eine Situation eintreten. Gibt ja viele gute Gründe, auch einen Ehevertrag von Anfang an abzuschließen. Dann gibt es die Familienheimschaukel. Auch ganz interessant, ja. Viele Ehepartner leben ja zusammen in einem Haus, das denen im besten Fall gehört. Und jetzt gibt es eine Steuerbefreiung, nämlich die für Familienheime. Das heißt, wenn also jetzt wie beispielsweise jemand verstirbt oder auch wenn man sich das schenken will, das Haus, in dem man selbst wohnt, dann ist das schenkungssteuerfrei. Finde ich eine total gute Regelung, weil das wäre ja schon ziemlich absurd. Du lebst als Ehepartner zusammen in einem Haus und dann willst du das irgendwie übertragen an einen anderen, ja, der eine an den anderen irgendwie einen Teil, wie auch immer, und müsstest darauf Steuern zahlen. Das wäre irgendwie nicht richtig. Und so, deswegen gibt es diese Steuerbefreiung. Und die kann man natürlich jetzt auch für sich nutzen, weil jetzt könnte man ja sagen, okay, vielleicht gehört, ne, der eine Partner ist etwas reicher als der andere, vielleicht weil er eben unternehmerisch aktiv war und der hat dann vielleicht auch mit seinem daraus resultierenden Vermögen das Einfamilienhaus gekauft, in dem das Ehepaar lebt. Jetzt könnte der eben sagen, okay, ich schenke dir, Ehepartner, mein oder unser, also ne, das Haus, in dem wir beide zusammen leben, mir gehört es auf dem Papier und ich schenke es dir jetzt. Und gehört das Haus ja dem anderen Ehepartner und der ist dadurch reicher geworden, weil er ja plötzlich das Familienheim hat und eben entsprechend Eigentümer ist. Jetzt ist aber natürlich das Problem, dass wenn man hier vorweggenommene Erbfolge machen will, will man ja den Kindern auch etwas zukommen lassen, um diese Freibeträge vielleicht auszunutzen. Und dafür braucht man ja im besten Fall einen anderen Vermögenswert als das Familienheim, weil das will man ja vielleicht nicht auf die Kinder übertragen, sondern man würde denen natürlich Geld schenken oder Aktienvermögen, was auch immer, ja. Also irgendwie was jetzt auch gut übertragbar ist. Und da bietet sich das Familienheim nicht so gut an. Und da könnte man natürlich jetzt auf die Idee kommen, also wir haben den ersten Folgen, das Familienheim wird vom vermögenden Ehepartner an den etwas ärmeren Ehepartner geschenkt. Und dann im Anschluss verkauft der Ehepartner, der es gerade erst geschenkt bekommen hat, verkauft dann das Familienheim wieder an den Ehepartner zurück, der es ihm vorher geschenkt hat. Und dadurch, dass wir dann im zweiten Schritt von einem Verkauf sprechen, fließt ja dann Geld. Und dieser Verkauf ist also in allen Belangen steuerfrei. Ja, es fällt keine Grunderwerbsteuer an, weil es ja zwischen Ehepartnern ein Vertrag ist. Es fällt keine Einkommensteuer an, weil die Personen ja in dem Haus wohnen. Ja, das ist ja dann glücklicherweise von der Einkommensteuer befreit. Und so kann man es dann eben schaffen, dass der etwas ärmere Ehepartner auch plötzlich mit Liquidität dasteht und das Ganze eben alles steuerfrei, ohne irgendwie diese Freibeträge überhaupt ankratzen zu müssen. Finde ich eigentlich auch ganz gut, oder? Was sagst du dazu?
Ja, ich meine, das Familienheim ist ja im Erbschaftssteuerfall vielleicht das auch nochmal zur Ergänzung. Wir haben jetzt vorhin gesagt, okay, es ist schwer, ein Haus zu vererben, ja, komplett steuerfrei. Bei einer Wohnung oder sagen wir mal bis zu 200 Quadratmeter Wohnfläche sieht es da schon wieder ein bisschen anders aus. Wenn man dann im Erbfall, wohlgemerkt nicht im Schenkungsfall, dann ja eine Wohnung, machen wir das Beispiel mal mit einer Wohnung, in, was weiß ich, Nürnberg, man bekommt eine Wohnung vererbt, die 200 Quadratmeter groß ist. Wenn man dann innerhalb von 6 Monaten in diese Wohnung der Eltern zieht, ne, nach dem Erbfall und da 10 Jahre drin wohnen bleibt, ist es dann auch komplett erbschaftssteuerbefreit. Vorsicht, man muss halt wirklich 10 Jahre drin wohnen bleiben. Wenn man davor auszieht, wird alles rückwirkend dann wieder erbschaftssteuerpflichtig. In der heutigen Zeit natürlich ein langer Zeitraum, finde ich, ja. Also dann zu sagen, okay, ich bleibe jetzt wirklich 10 Jahre fix in dieser Wohnung. Und man ist da auch so ein bisschen gefangen, weil ich kann dann nicht sagen, ja gut, ziehe ich halt wieder aus nach 7 Jahren, weil sonst fallen nochmal Steuern an. Also aber das mal zur Ergänzung nochmal erwähnt, es ist auch möglich, bis 200 Quadratmeter Wohnfläche in der Wohnung komplett steuerfrei zu erben oder ein Haus. Wenn es jetzt drüber geht, dann ist es immerhin noch anteilig, erbschaftssteuerbefreit, das nimmt an, das Haus hat eine Wohnfläche von 220 Quadratmeter, dann sind 220 immerhin dann erbschaftssteuerbefreit. Nochmal noch kurz eingeschoben.
Genau. Ja, bleiben wir doch nochmal kurz bei den Eltern. Also ich kann mir vorstellen, manchmal spreche ich eben, oder ich spreche, wenn ich jemanden berate, dann tendenziell eher oft mit den Kindern, die dann von mir dazu angehalten werden, mit den Eltern mal über das Testament zu sprechen. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Gespräche mit den Eltern nicht einfach sind. Aber da gibt es auch aus steuerlicher Sicht einige Punkte, die man da beachten sollte, weil viele Eltern, wenn sie ein Testament haben, das war früher ja mal so in Mode oder ist es immer noch, ist das Berliner Testament. Und da hatte ich tatsächlich auch in der Praxis schon ein paar Fälle, wo das richtig nach hinten losging. Beim Berliner Testament geht es ja darum, dass man, wenn man verheiratet ist, sagt man eben, okay, wenn einer von uns stirbt als Ehepartnern, dann sollen die Kinder erstmal noch nichts erben und erstmal soll alles der überlebende Ehegatte bekommen. Und das ist natürlich insofern eine gute Variante, weil gerade wenn man mehrere Kinder hat, gibt es ja dann doch vielleicht mal Streitigkeiten, wer jetzt was bekommt und so weiter und so fort. Und da denen geht man natürlich ganz gut aus dem Weg, wenn man erstmal sagt, okay, wenn ein Elternteil stirbt, bekommt der andere Elternteil alles und die Kinder gehen erstmal leer aus. Die Kinder könnten dann zwar einen Pflichtteilsanspruch geltend machen, aber oftmals ist das dann sanktioniert, dass man eben sagt, okay, wenn die einen Pflichtteil geltend machen, dann sollen die auch, wenn der andere Elternteil später mal verstirbt, höchstens ihren Pflichtteil bekommen, um das ein bisschen zu bestrafen und das Berliner Testament dann wirklich zur Wirkung kommen zu lassen. Und ich glaube, dass damit fühlen sich wahrscheinlich viele Eltern wohl. Also könnte ich mir vorstellen, dass man einfach sagt, okay, wenn jemand verstirbt, dann wollen wir nicht gleich hier irgendwelche Erbauseinandersetzungen haben und die Kinder sollen sich nicht darüber streiten, wer jetzt welches Vermögen bekommt. Aber es hat natürlich steuerrechtlich erhebliche Nachteile, weil wenn die Kinder leer ausgehen, man hat die Steuerfreibeträge vorher nicht genutzt, ja, dann sind sie halt weg. Dann kann man sie auch später nicht mehr nutzen und die Gefahr ist dann, dass der letztlebende Ehegatte dann einfach so vermögend wird, dass wenn der dann verstirbt, irgendwann mal man sich mit so einer hohen Erbschaftssteuer konfrontiert sieht, dass das dann vielleicht keinen großen Spaß mehr macht.
Ja. Absolut, ja.
Und hier bietet sich eben an, das ist eigentlich das, was ich immer empfehle oder was, denke ich, auch ja ein sinnvoller Weg ist, dass man einfach so ein Testament damit kombiniert, dass man so ein Supervermächtnis, heißt das, mit reinbaut. Ja, klingt wirklich super, ist auch super. Das ermöglicht dann einfach demjenigen, der Erbe wird und das Vermögen also übernehmen soll, beispielsweise die Kinder oder auch andere Personen zu bedenken mit eben Vermächtnissen, das heißt mit Vermögenswerten oder auch mit Zahlungen einfach auszustatten und das aber eben nach freiem Ermessen, je nachdem, was dann eben tatsächlich für Vermögenswerte in der Erbmasse sind und wann das eben auch der richtige Zeitpunkt wäre, diese Vermächtnisse zu erfüllen. Und da ist eben der große Vorteil, dass man dadurch sicherstellen kann, dass man eben auch jemand verstirbt und man hat eben noch diesen Freibetrag übrig, dass man den ausnutzt durch diese Vermächtnisse, die man da festgesetzt hat und damit eben auch die Steuerfreibeträge ausnutzt und den Kindern schon mal Vermögen zuwenden kann. Muss ja vielleicht auch, kann ja auch Vermögen sein, an das man noch nicht direkt rankommt. Ja, werden wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Aber aus meiner Sicht sollte man sich das Supervermächtnis gut für die Diskussion mit den Verwandten aufheben. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Variante.
Ja, sollen wir mal bei Immobilien bleiben, weil es gibt jetzt nicht nur irgendwie den Fall, dass man die Wohnung selbst bewohnt, sondern auch, dass es vermietete Wohnungen oder vermietete Häuser gibt. Und da ist natürlich auch das Finanzamt hart, wenn man da eine gute Miete erzielt und da der Jahresertrag hoch ist, dann sind diese Immobilienwerte auch sehr hoch und meist weit über den Schenkungssteuerfreibeträgen. Es gibt aber schon nochmal eine Möglichkeit, ja, trotz dessen, dass man eben über dem Schenkungssteuerfreibetrag ist, eine vermietete Immobilie steuerfrei zu verschenken, indem man einen Nießbrauch, ja, beibehält. Also der Vater oder die Mutter beispielsweise bekommt dann weiterhin die Miete. Die Immobilie wird zwar verschenkt, aber die Eltern oder beide Elternteile bekommen dann ein Nießbrauchsrecht und dieser berechnete Nießbrauch, der Kapitalwert, wird da eben abgezogen. Gibt es auch ein schönes BMF-Schreiben dazu, da wird immer einmal im Jahr dieser Wert von lebenslänglichen Nutzungen dann in Tabellenform veröffentlicht. Dann kann man dann schauen, okay, man ist irgendwie, keine Ahnung, 69 Jahre alt oder der Vater, und dann kann man eben diesen, ja, Ertrag dann damit multiplizieren. Und jetzt machen wir mal ein einfaches Beispiel. Die Mutter schenkt der Tochter eine Immobilie für 900.000 Euro, die vermietet ist und diesen Schenkungssteuerwert hat. Und der Nießbrauch ist jetzt beispielsweise bei 500.000 Euro. Und es wird dann da abgezogen und schwupps ist man eben wieder im Schenkungssteuerfreibetrag von 400.000 Euro und kann diese vermietete Immobilie dann steuerfrei verschenken. Eigentlich eine ganz gute Sache.
Mhm. Das heißt aber natürlich, die Tochter, die dann die Immobilie bekommt, die hat dann zwar diese Vermögenssubstanz, ja, wenn die Immobilie zukünftig mehr wert wird, profitiert sie davon schon, aber sie hat halt keine laufenden Mieteinnahmen. Die gehen dann noch in deinem Beispiel an die Mutter, die sich das Nießbrauchsrecht vorbehalten hat. Ja, und ich meine, das gibt es ja auch als Wohnnießbrauch, ja, das sieht man ja auch häufig, dass man sagt, okay, die Eltern übertragen schon ihr Wohnhaus an die Kinder und behalten sich aber das Wohnrecht vor. Manche machen das auch, um später, also jetzt mal ganz umgekehrter Fall, dann vielleicht zu vermeiden, dass das Haus verwertet werden muss für irgendwelche, bevor man irgendwelche Sozialleistungen beziehen kann, so in der Pflege oder sowas. Da ist das, glaube ich, auch manchmal ein Tipp, den man da hört oder den man da vielleicht anwenden kann. Und ja, was man vielleicht auch noch wissen sollte, wenn man beispielsweise so eine Transaktion macht und sagt, okay, ich übertrage dir die Immobilie, aber die Mieteinnahmen, die gehen weiterhin an mich. Wenn man dann eben verstirbt und der Nießbrauch fällt ja dann weg, weil der ist ja in der Regel lebenslänglich, man könnte ihn auch zeitlich begrenzt machen für eine gewisse Zeit, aber er fällt ja dann irgendwann weg, spätestens beispielsweise, wenn derjenige, der das vorher verschenkt hat, dann verstirbt, dann ist die Immobilie ja unbelastet, ja, und die Mieteinnahmen gehen dann plötzlich an denjenigen, der eben die Immobilie schon bekommen hat. Das ist dann nicht nochmal eine Schenkung. Also das wäre dann insofern okay, wenn man dann eben verstirbt, ja, dann muss man nicht nochmal eine Schenkungssteuer zahlen, dann fällt einfach diese Belastung weg und das ist dann auch okay. Aber wenn man halt vorher freiwillig darauf verzichtet, diesen Nießbrauch wieder rückgängig zu machen oder darauf verzichtet, obwohl man eben noch gar nicht verstorben ist oder die Zeit noch nicht abgelaufen ist, für die der Nießbrauch festgelegt wurde, dann wäre das wieder eine Schenkung. Ja, also das muss man sich natürlich dann gut überlegen und langfristig planen, wie man das hier ausgestalten will.
Ja, und gehen wir vielleicht mal aufs Betriebsvermögen noch ein. Jetzt haben wir viel über Privatvermögen gesprochen. Ich habe einmal ein Video gemacht, wie man 26 Millionen Euro steuerfrei vererbt bekommt, ja, mit der ich habe es schon probiert. Ich meine, vielleicht da zum Hintergrund. Also das ist in der Theorie möglich, man muss natürlich einige Anforderungen erfüllen und man muss natürlich da auch die Lohnsummen halten. Also in dem Beispiel waren es dann wirklich 700% über 7 Jahre. Das bedeutet also einfach gesagt, man muss halt über 7 Jahre weiter die Löhne zahlen. Wie es die Eltern beispielsweise gemacht haben. Klar kann man da Mitarbeiter neu einstellen, andere entlassen, aber die Lohnsummen müssen halt da konstant gehalten werden. In dem Beispiel mit den Werten gibt es verschiedene Werte dann über 7 Jahre. Aber ich glaube, dass Betriebsvermögen steuerfrei übergehen kann. Das ist bei vielen ja so ein bisschen ein Dorn im Auge, wobei ich jetzt auch gesehen habe, dass über 20% in Deutschland gar nicht wissen, was eine Aktie ist. Vielleicht ist es auch da mit meiner ein bisschen schwer, da dann überhaupt die Diskussion zu starten. Aber es gibt eben Vergünstigungen, ja, wenn man eben Anteile an Personengesellschaften oder auch Kapitalgesellschaften überträgt. Aber vielleicht da nochmal vorweg gesagt, ich kann jetzt nicht einfach, wenn ich jetzt mir denke, was weiß ich, habe 1 Million Euro, der Schenkungssteuerfreibetrag ist nur bei 400.000 Euro. Jetzt mache ich mal eine GmbH auf, schiebe da 1 Million Euro rein und verschenke dann einfach den GmbH-Anteil. So einfach ist es dann auch nicht. Also man muss schon Voraussetzungen erfüllen, ja, und kann jetzt nicht einfach irgendwie einen Firmenmantel drumherum stricken, wie es manche auch manchmal proklamieren und dann das steuerfrei vererben. Also so einfach ist es auch nicht. Ich kann nicht irgendwelches Vermögen, was gar nicht mit dem Betrieb zu tun hat, da irgendwie einfach durch die Hintertür steuerfrei verschenken oder vererben. Das geht nicht, aber es ist grundsätzlich schon möglich, Betriebsvermögen steuerfrei zu vererben.
Ja, wobei früher ging das ja mal, ne? Diese Cash GmbH, die man dann früher gemacht hat, aber das ist ja schon seit einigen Jahren geändert. Jetzt muss man eben immer schauen, wie viel schädliches Verwaltungsvermögen gibt es in dieser GmbH, und da gehört natürlich Finanzkapital dazu, aber auch Aktienvermögen oder vermietete Grundstücke und so. Also du hast schon recht, das ist jetzt nicht mehr so einfach möglich, da in dieses Betriebsvermögen hinein zu gestalten. Aber man, also nichtsdestotrotz ist das natürlich eine, ja, eigentlich eine überragende Befreiung, ne? Und in gewisser Weise auch Kritik vielleicht berechtigt, gerade weil es eine gewisse Ungleichheit mit sich bringt im Vergleich zu denjenigen, die vielleicht Immobilien halten oder eben Anteile an vielen Unternehmen. Ja, die hier bei GmbHs muss man ja mindestens 25% halten, damit man in den Genuss dieser Steuerbefreiung kommt. Wer jetzt aber dann vielleicht 5 Aktienpakete über 5% an verschiedenen Unternehmen hält, da funktioniert es halt nicht. Ja, da müsste man dann so vielleicht Pooling-Verträge machen mit anderen Gesellschaftern zusammen, wenn jetzt das in der Familie schon verteilt ist. Aber es ist, hat natürlich etwas Ungerechtes auch. Aber das hat natürlich auch einen gewissen Grund, weil man will natürlich sagen, okay, wir wollen vermeiden, wenn wir hier dieses Unternehmensvermögen, wenn es vererbt wird und wir würden jetzt hier eben erstmal 30% Schenkungssteuer oder Erbschaftssteuer verlangen, ja, wenn jemand vielleicht keine Kinder als Nachkommen hat und es geht an den Neffen oder sowas, weil wir würden da erstmal 30% Erbschaftssteuer verlangen, dann würde das ja vielleicht dazu führen, dass das Unternehmen, dass der tolle Familienbetrieb, auf den wir ja in Deutschland so stolz sind, so viele davon zu haben, dass sie dann eher an Private Equity Investoren gehen und dann vielleicht eine Zerschlagung droht. Das ist ja so ein bisschen der Hintergrund für diese Regelung, und ich persönlich finde sie auch voll in Ordnung denke, das kann man so akzeptieren. Und es gibt ja auch Auflagen, ne? Du hast es gerade schon angedeutet, man muss eben dann bei wertvollerem Vermögen über 7 Jahre oder bei geringerem Vermögen von bis zu 1 Million Euro über 5 Jahre erstens die Anteile dann behalten, wenn man sie vererbt oder geschenkt bekommen hat, darf sie also nicht gleich weiterverkaufen, und man muss diesen Lohnsummentest bestehen. Das heißt, man muss eben weiterhin hohe Löhne, also genauso hohe Löhne zahlen wie vorher, ein bisschen runtergehen kann man. Du hast gerade gesagt, 700%, ne? Das heißt letztendlich man dürfte die Löhne nicht reduzieren, ne, in diesem Zeitraum. Man darf natürlich andere Mitarbeiter einstellen. Man dürfte auch welche entlassen, muss dafür aber eben neue einstellen. Also das ist ja schon eine gewisse Auflage, mit der man dann auch konfrontiert ist. Und die Befreiung ist also auch nicht bedingungslos. Trotzdem wäre ich so ein bisschen, ich meine, gut, aktuell habe ich jetzt, ich muss gestehen, ich habe die Wahlprogramme noch nicht durchforstet. Aber würde jetzt nicht drauf wetten, dass diese Steuerbefreiung auf Ewigkeiten so besteht. Also ich glaube, da gibt es schon viele Parteien, denen das hier ein großes Dorn im Auge ist. Und vielleicht wird das irgendwann mal gekippt. Insofern könnte es auch sinnvoll sein, wenn man ein hohes Vermögen irgendwann übertragen will, dass man da vielleicht schon mal das nicht auf die nächsten 10 Jahre noch hofft, dass es diese Steuerbefreiung noch gibt. Ich wäre mir da nicht sicher, ob die so bestehen bleibt.
Andererseits, ich bin da eigentlich ein Freund dieser Steuerbefreiung, weil das macht ja schon Sinn, ja, weil es ist ja, man denkt immer, das liegt jetzt auf dem Konto rum, aber wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, was 26 Millionen Euro wert ist, dann, also gibt es vielleicht auch, aber die meisten Unternehmen haben jetzt nicht 26 Millionen Euro auf dem Girokonto rumliegen, sondern das ist in Maschinen, in Hallen gebundenes Vermögen, und vielleicht liegt auf dem Girokonto, was weiß ich, nur der nächste Betrag für die ganzen Monatslöhne dann der Angestellten bereit und sonst gar nichts. Und wenn die jetzt natürlich da irgendwie noch, was weiß ich, 30% Steuern beispielsweise zahlen müssten, ja, da müsste man es natürlich fremdfinanzieren, wird man vielleicht auch irgendwie hinbekommen, aber es ist ja wirklich die Frage, ist es so sinnvoll, dann bei einem Unternehmen, was eben ja eh schon hohe Gewinnsteuern zahlt, dann nochmal Erbschaftssteuer dann zu holen. Also von dem her, es macht irgendwie schon Sinn für die Erhaltung der Arbeitsplätze, dass es diese Regelung gibt und deswegen gibt es ja auch.
Ja, genau. Ja, und es ist natürlich trotzdem jetzt schon viel Verwaltungsaufwand. Manche sagen ja auch, wir brauchen eine Vermögenssteuer, ja. Da hatte ich auch mal was gepostet und da auch viel Ärger bekommen in den Kommentaren, wie man denn gegen eine Vermögenssteuer sein kann, wenn man bräuchte ja mehr soziale Gerechtigkeit in Deutschland und so. Ist natürlich schwierig, wenn man schon fast eine Staatsquote von 50% hat und fast 50% für den Sozialhaushalt ausgibt, da noch mehr soziale Gerechtigkeit mit Geld sozusagen erreichen will. Ich glaube, das ist einfach alles nicht zielgerichtet. Und worauf ich hinaus wollte, so eine Vermögenssteuer oder selbst auch hier so eine Schenkungssteuer, die ist halt, die muss man ja immer mitdenken bei jedem Schritt, den man dann unternehmerisch vornimmt, ob man hier nicht vielleicht irgendwie in so eine Schenkungssteuerbelastung reinlaufen könnte. Und das ist einfach auch eine, also ich meine, ich freue mich als Steuerberater drüber, ja, für mich bedeutet das hier und da ein extra Honorar, aber das muss man ja wirklich immer mitdenken, abprüfen, bewerten lassen, sicherstellen, dass das jetzt hier irgendwie kein Problem ist und so. Das ist schon eine ganz schöne Bürokratie, die da dahinter steckt. Und wenn man jetzt so eine Vermögenssteuer hätte, dann würde sich das Ganze natürlich noch vervielfachen. Also kann ich nur vorwarnen, auch wenn ich wahrscheinlich persönlichen Vorteil daraus ziehen würde, aber auf den kann ich gern verzichten.
Sollen wir noch kurz auf ein bisschen speziellere Sachen eingehen? Ich meine, es gibt natürlich noch zum Beispiel Stiftungen. Ja, das ist natürlich für die meisten jetzt nicht geeignet, aber
sei doch nicht so pessimistisch.
Ja, da brauchst du schon ein größeres Vermögen. Also wenn du jetzt 400.000 Euro Vermögen hast, dann brauchst du aus meiner Sicht jetzt keine Familienstiftung gründen, aber vielleicht bist du da anderer Meinung. Ne?
Sind wir endlich mal unterschiedlicher Meinung hier.
Ja, muss auch mal geben. Aber lass uns da vielleicht mal auf die Familienstiftung, die gemeinnützige Stiftung vielleicht auch noch auf die Familiengesellschaft eingehen. Gibt noch andere Sachen, KGs und so weiter und so fort. Aber ich würde sagen, da gehen wir mal relativ schnell drüber, sonst verquatschen wir uns mal hier wieder. Ja.
Vielleicht ganz kurz, fangen wir mal mit der Familiengesellschaft an. Ne? Man könnte ja einfach sagen, okay, wir haben jetzt hier verschiedene, sind eine große Familie, Oma hat noch Vermögen, die Eltern schon und dann gibt es verschiedene Kinder. Und eigentlich managt man das mehr oder weniger zusammen und man will das einfach in einen einheitlichen Mantel führen, sodass es dann gemeinsam verwaltet wird. Und das ist eben die klassische Familiengesellschaft. Da könnte man jetzt sagen, okay, man gründet eine GbR oder noch besser eine GmbH, ein Co-KG, in der man dann dieses Vermögen bündelt, Immobilien zum Beispiel, ja. Und das Gute wäre eben hier, dass man beispielsweise auch schon Kinder, selbst gegebenenfalls minderjährige Kinder, an dieser Firma beteiligen kann. Die könnten dann auch schon Erträge zugewandt bekommen und man kann halt einheitlich das Ganze verwalten. Und man könnte zum Beispiel auch sagen, ja, wenn du als Kind hier drogensüchtig wirst oder den falschen Partner heiratest, dann fliegst du wieder raus aus der Gesellschaft, dass man sich da eben auch gewisse Rechte vorbehält, dieses einmal geschenkte Vermögen wieder zurückzufordern. Und man kann dann eben auch super diese Freibeträge ausnutzen. Ne? Man stellt sich vor, man hat jetzt vielleicht 5 Millionen Vermögen in Immobilien und Aktien und so. Dann überträgt man die auf so eine Gesellschaft und alle 10 Jahre wird halt immer den entsprechenden Generationen dann ein höherer Anteil zugewandt, sodass man immer perfekt diese Freibeträge ausnutzen kann. Also das kann man, glaube ich, relativ schnell umsetzen und das geht gegebenenfalls sogar mit kleineren Vermögen. Ja. Und da das ist eigentlich relativ einfach zu machen. Und dann, Fabian, jetzt kommen wir zum Streitpunkt, die Familienstiftung. Also ich persönlich finde dieses Instrument super. Man muss halt wissen, das ist letztendlich angenähert an einen Verein. Also es ist eine extra Rechtsform, die keinem gehört. Also die hat keine Gesellschafter. Es gibt da keine Gesellschafterversammlung, wo man jetzt sagen kann, oh, der hat so und so viel Prozent und der so und so viel Prozent und die Mehrheit trifft jetzt diese Entscheidung, sondern es ist eben so, dass man am Anfang eine Satzung und einen Stifterwillen, ein Stiftungsgeschäft aufsetzt, wo man eben sagt, ich übertrage jetzt mein Vermögen auf diese Stiftung, diesen extra Rechtsträger, und ich möchte, dass dieses Vermögen dann von dem Rechtsträger wie folgt genutzt wird, zum Beispiel zur Absicherung meiner Familie, zur Absicherung von mir selbst. Und dafür wird dann ein Vorstand eingesetzt, der das Ganze dann eben macht. Und das Interessante ist, dass man sich eben, wenn man jetzt so eine Stiftung vorhat, dass man sich auch selbst als Stifter festlegen kann und man insofern bis zum Ende der Lebenszeit auch selbst bestimmen kann, wie das Vermögen angelegt wird und wie es dann gegebenenfalls auch verteilt wird. Ja, man legt dann eben auch fest, wer sind die Begünstigten der Stiftung, die sogenannten Destinatäre, und man kann dann als Vorstand eben genau bestimmen, was mit dem Vermögen passieren soll und wer da Zuwendung erhalten soll. Und das Coole ist eben, dass es rein theoretisch ja dann auch weitergeht. Also man stirbt und dann kann man in der Satzung eben auch schon festlegen, wenn ich mal sterbe, sollen folgende Personen bestimmen, wer der nächste Vorstand wird. Ne? Und übrigens, das Vermögen soll immer so verwandt werden und das soll einmal im Jahr ein Familienfest geben, was die Stiftung ausrichtet und so weiter und so fort. Also ich bin da großer Fan von, hat auch so ein bisschen gerade so einen Hype in Deutschland mit den Stiftungen. Zumindest liest man, oder ich bekomme es auch mit, dass die Stiftungsbehörden hier und da überfordert sind, weil so viele eine Stiftung gründen wollen. Und vielleicht noch ein Nachteil: alle 30 Jahre muss man aber eine sogenannte Erbersatzsteuer zahlen. Ja, also das Vermögen der Stiftung, es wird so getan, als ob die Stiftung alle 30 Jahre stirbt, und dann muss man eben da dann eine Erbschaftssteuer zahlen für Beträge über 800.000 Euro, wenn man es richtig ausgestaltet. Aber da kann man natürlich auch ein bisschen gestalten und überlegen, okay, hat man dann vielleicht mehr Betriebsvermögen, was dann begünstigt ist, oder kann man eben das Vermögen umschichten in Assets, die irgendwie steuerbegünstigt sind. Und ich finde es auch gut, wenn man so ein bisschen im Voraus weiß, wann fällt denn diese Steuer an, also wann stirbt denn diese Stiftung fiktiv. Bei einem Menschen weiß man es ja nicht genau, wann der verstirbt, da kann man ja viel besser gestalten. Also insofern, ich weiß nicht, Fabian, ob du noch ein paar Kritikpunkte äußern willst, aber von mir hier das flammende Plädoyer für die Familienstiftung.
Ja, ich meine, du hast ein paar Kritikpunkte schon selber gesagt. Also es gehört am Ende dann keiner mehr, und natürlich die Erbersatzsteuer wird dann fällig. Also die Frage ist, und was als dritter Punkt noch, die Frage ist ja, aus meiner Sicht lohnt sich das wirklich nur für größere Vermögen. Deswegen auch eingangs, also wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, 400.000 Euro Vermögen hast, was vielleicht sogar noch unter einem Schenkungssteuerfreibetrag ist, wenn es von Elternteil an Kind geht, dann brauchst du aus meiner Sicht, zumindest jetzt in der aktuellen Rechtslage, was noch kommen mag, das weiß keiner, aber jetzt nicht unbedingt eine Familienstiftung. Ja.
Mhm. Na gut, Fabian, wir müssen uns ja auch nicht immer einig sein. darf's ja auch mal geben.
Soll man auch kurz was zur gemeinnützigen Stiftung sagen? Mhm.
Ja, genau, das ist ja auch noch eine Option. Also bietet sich natürlich dann an für sehr, sehr große Vermögen auch. Das ist ja so das klassische Modell, dass man vielleicht sogar zwei Stiftungen macht, eine Familienstiftung und eine gemeinnützige Stiftung. Und wenn man beispielsweise ein großes Unternehmen hat, an dem man beteiligt ist, könnte man sagen, okay, wir regeln das bei der GmbH, ne, die dann das eigentlich Vermögen ausmacht, so, dass es eine Form von Anteilen gibt, die haben nicht so viel Mitspracherecht, und eine Form von Anteilen, die haben Mitspracherecht. Dann könnte man eben die Anteile, die nicht so viel Mitspracherecht haben, aber natürlich trotzdem auch Gewinnbezugsrecht, ja, also deswegen auch Ausschüttung zukünftig bekommen, die könnte man an so eine gemeinnützige Stiftung übertragen. Das wäre natürlich Erbschaft- oder Schenkungssteuerfrei. Und die anderen Anteile, mit denen man eben den Einfluss sicherstellen kann, wo man eben bestimmen kann, wer wird Vorstand, ja, was ist die Geschäftsstrategie und so weiter, die behält man vielleicht selbst oder überträgt sie eben an eine Familienstiftung. Aber dadurch, dass eben der Großteil der Anteile dann schon auf diese gemeinnützige Stiftung übertragen wurden, umgeht man so ein bisschen auch diese Erbschaftssteuer-Thematik, kann auch ganz interessant sein. Und was ich auch interessant finde, ich weiß nicht, das wird vielleicht für viele dann gar nicht so zutreffen, aber rein theoretisch ist es trotzdem möglich. Man hat ja immer so bei gemeinnützigen Organisationen, ja, kennt ja vielleicht jemand gemeinnütziger Verein, da ist es so, dass die Mittel, die in diesem gemeinnützigen Verein sind, dürfen nur für gemeinnützige Zwecke verwendet werden. Und selbst wenn der Verein mal aufgelöst wird, muss eben da schon drinstehen in der Satzung, ja, und dann soll halt das Vermögen an die nächste gemeinnützige Organisation gehen, damit ja nicht irgendjemand sozusagen, der den Verein mitgegründet hat, begünstigt wird und da irgendwie einen Vorteil draus ziehen kann. Das ist eben eigentlich nicht zulässig bei gemeinnützigen Vereinen. Aber bei Stiftungen ist es so, dass auch die gemeinnützige Stiftung ein Drittel ihrer Erträge dem Stifter und seiner Familie zukommen lassen kann, also denen insofern auch absichern kann. Und das ist natürlich super interessant, weil diese Gemeinnützigkeit hat ja extrem viele Vorteile ansonsten im Steuerrecht. Aber man muss eben auch dazu sagen, dass man jetzt nicht sagen kann, wenn man persönlich gut dasteht, dass man dann einfach sagen kann, komm, dann kriege ich noch jährlich 100.000 Euro von meiner gemeinnützigen Stiftung. Da geht es eher dann um Notlagen des Stifters. Ja, wenn man also selbst bedürftig ist, da kann also richtig viele Erträge kann man da dann sicherlich nicht rausziehen.
Ja,
ja, vielleicht auch eine Option, ne?
Aber ja, ich glaube, es gibt viele Optionen und ich glaube, man muss auch nicht nur eine immer ziehen. Man kann natürlich genauso, die Schenkungssteuerfreibeträge alle 10 Jahre nutzen und trotzdem noch sich über irgendwie was anderes Gedanken machen. Also ich glaube, es gibt jetzt keinen einzigen richtigen Weg, sondern wirklich eine Kombination aus allem macht es dann am Ende.
Mhm. Ja, oder wer sich dazu vielleicht auch beraten lassen will, ja, oder einfach mal mit dem Steuerberater sprechen will, das ist, glaube ich, immer eine gute Idee, wenn man so ein Vorhaben hat, da einfach nochmal sich ein bisschen Rat einzuholen.
Ja, genau. Jetzt machen wir aber erstmal das Weihnachtsfest. Ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen. Wir wünschen allen Zuhörer und Zuhörerinnen, die den Podcast natürlich immer gut verfolgen, ein frohes Weihnachtsfest. Ja. Wer den Podcast noch nicht abonniert hat, natürlich gerne nachholen. Eine weihnachtliche Bewertung da lassen, freut uns auch. Ja. Und dann, Christian, gebe ich dir mal das abschließende Weihnachtswort und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Gut, ich habe schon Gedichte mit meinen Kindern geübt, aber die werde ich hier nicht vortragen. Also insofern auch von mir frohes Fest. Und wir hören uns ja nochmal vor dem Jahreswechsel.
Genau.
Also, mach's gut. Bis nächste Woche.
Ja,
ne?
Tschüss. Ja. Ciao. Ciao.